Für die, die dich noch nicht kennen, kannst du mal kurz so beschreiben, was du machst und woher so auch die Beziehung zur Auferstehungskirche kommt?
Oh, das ist eine lange Geschichte. 1983? Nein, 1983 bin ich zum Glauben gekommen. Für die, die es noch nicht gehört haben, ich erzähle es gerne nochmal. Ich hatte zu der Zeit eine Praxis für Psychotherapie in Hamburg. Bin
verheißungsvolles Grün.
Okay, also. Zentrum für initiatische Therapie, Mischung aus Zen-Buddhismus, Jung'sche Analyse. Warum bin ich da hingegangen? Ich hatte persönlich einige Schwierigkeiten. Ich war getrennt von meiner Frau, war auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Dort hat eine Mitarbeiterin gesagt, ich soll mal geistig ein paar Schritte machen. Hat mir einige esoterische Wege genannt. Ich habe gesagt, gut, ich überlege mir das. Bin spazieren gegangen und hatte auf dem Weg ein Bild von einem Marktplatz vor Augen, von dem verschiedene Wege abgehen. War neugierig, was das für Wege sind. Und das waren so anthroposophische, buddhistische, esoterische Wege, verschiedene Art. Mir nicht ganz fremd, aber dann kam ein Schild, da stand drauf Jesus Christus. Das hat mich getroffen wie ein Blitz. Ich wollte eigentlich alles, nur das nicht. Warum? Ich hatte eine gläubige Mutter. Ich war ja auserwähltes Missionsfeld und habe auf diese Weise einige Widerstandskraft entwickelt gegen jede Art von Evangelisation. Aber in dem Moment, als ich dieses Schild sah, Jesus Christus, das hat mich getroffen wie ein Blitz. Ich wusste, das ist der Weg. Und ich habe Ja gesagt. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ich bin nach Hause gefahren und habe mich in der Folgezeit scheiden lassen von meiner Frau. Bin dann ein Jahr später über einen Grundkurs des Glaubens, heute würde man sagen Alpha-Kurs, in eine Gemeinde gekommen in Hamburg. Habe dann meine geschiedene Frau angerufen, ihr gesagt, es gibt so einen Grundkurs des Glaubens, in den sie dann auch gegangen ist, in einen Folgekurs. Die Folge davon war, dass wir uns im Gottesdienst immer wieder getroffen haben. Die Folge davon war, dass ich gesagt, sie dann gefragt hat nach 3 Monaten, was soll das, dass wir uns jeden Sonntag hier treffen. Ich habe ohne zu überlegen gesagt, wir heiraten wieder. Sie hat ohne zu überlegen gesagt, wir nein. Es hat dann ein paar Monate gebraucht, bis Gott ihr klar gemacht hat, dass sie etwas sehr Wesentliches versäumt, wenn sie mich nicht wieder heiratet. So haben wir also heute seit 85 wieder verheiratet. Wir haben jetzt 30 Jahre dieses Jahr. 2 Kinder aus 2. Ehe mit meiner ersten Frau. Und das ist die Vorgeschichte. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass ich in meiner Arbeit auch eine Spannung verspürt habe, die dann zu einem Zusammentreffen mit Ignis geführt hat, 1986. Die Folge davon war, dass wir 1989 von Hamburg nach Würzburg gezogen sind, um die Arbeit von Ignis mit aufzubauen. Und 1989 war dann auch das erste Treffen mit Gerhard Kelber. So, das wolltest du wissen, ne?
Ja.
Nein, das war damals so, wir haben einfach Ausschau gehalten, wo sind die Leute, die mit auf dem Weg sind. Und Gerhard Kelber war damals auch jemand, der auf der Suche war, war noch eher so in der Psychologie verhaftet, hat sich aber inzwischen bekehren lassen. Okay.
Für alle, die mit dem Begriff Ignis jetzt nichts anfangen können, kannst du mal kurz sagen, was dahinter steckt?
Okay, Ignis kommt aus dem Lateinischen, heißt Feuer. Und es gab damals eine Gruppe von Psychologen, die nicht glücklich waren mit dieser Spannung zwischen dem, was man in der Ausbildung, in der Psychotherapie lernt und dem, was man in der Bibel liest. In dieser Suche danach, diese Spannung aufzulösen, wurde dieser Verein gegründet mit dem Ziel, eine christliche Psychologie zu entwickeln, eine Psychologie, die gegründet ist im Wort Gottes. Und Ignis Feuer, in der Bibel gibt es einige Textstellen, die etwas mit Feuer zu tun haben. Nicht nur ein verzehrendes Feuer, das Gott selbst ist, sondern auch, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte?
Ich freue mich, dass du heute mal wieder da bist und bin jetzt gespannt auf deine Predigt und ich bete noch für dich. Herr, danke für deine Wege, dass die wunderbar sind, wie du Menschen führst, wie du auch Beziehungen wiederherstellst. Danke für den Wolf-Dieter Hartmann, auch für diese jahrelangen Kontakt auch zu unserer Auferstehungskirche. Danke, dass er heute da ist und ich bitte dich, dass du durch ihn redest, dass du zu uns redest und ja, dass du unsere Herzen berührst und dass du verherrlicht wirst. Amen.
Danke, Martina. Etwas, was mich seit Jahren beschäftigt, ist das Thema Gott ernst nehmen. Und mir passiert es immer wieder, wenn ich die Bibel lese, dass mir einzelne Worte plötzlich, dass sie mich anspringen, dass sie mich in Bewegung bringen, dass sie mich in eine Suchbewegung bringen, Gott zu suchen und zu fragen, Herr, was heißt das und was heißt das für den Alltag? Weil wenn ich das Wort Gottes lese, dann suche ich immer nach der Bedeutung für den Alltag. Einfach nur etwas zu lesen oder zu hören, das ist mir zu wenig. Ich möchte in Berührung kommen mit der Kraft, die da drin steckt. Und so habe ich eines Tages in der Bibel den Vers gelesen, in Lukas 10, Vers 19, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Ich dachte, boah, was ist das für ein Wort? Was gibt uns Gott da in die Hand? Was will er uns damit deutlich machen für unseren Alltag? Dann habe ich mich mal so damit beschäftigt, mit der Autorität, mit der Frage der Autorität. Woran denkt ihr bei Autorität? Oder sollte ich besser fragen, an welche Menschen denkt ihr, wenn ihr das Wort Autorität hört? Ihr müsst jetzt nichts sagen, das ist nur eine rhetorische Frage. Ich gebe euch ein paar Stichworte. Also man könnte zum Beispiel beim Lehrer an Autorität denken. Bestimmte Lehrer natürlich nur. Ein Arzt zum Beispiel. Also jemand, dem ich glaube oder dem ich vertraue, wenn der mir etwas sagt, dem ich die Autorität gebe. Das heißt irgendwo auch die Macht, weil er Bescheid weiß. Oder wenn ich Auto fahre und hinter mir fährt ein Polizeiwagen. Vielleicht auch einem Politiker. Die Frage ist, wem denn heute noch? Welchen den Politiker gebe ich denn Autorität? Vielleicht Vater oder Mutter? Jedenfalls in einer bestimmten Zeit unseres Lebens. Also bestimmte Menschen, denen wir zutrauen, dass sie etwas wissen und dass wir uns von ihnen etwas sagen lassen. Das heißt, eigentlich steht dieser Begriff Autorität in Verbindung mit Macht. Jemand, der Macht hat. Was ist das nun für eine Macht, die Jesus uns da gibt? Wenn wir uns Jesus selbst anschauen, dann haben die Jünger ja auch manchmal, oder die Menschen um ihn herum, haben ja oft gestaunt und haben gesagt, boah, was der alles macht. Wer hat ihm diese Vollmacht gegeben? Wer hat ihm diese Autorität gegeben? Wie sah die Autorität von Jesus aus? Was haben die Leute bei ihm gesehen? Die haben gesehen, dass er Dämonen austreibt, dass er Kranke heilt, dass er durch Menschen hindurchgehen kann, die ihn den Abhang runterschmeißen wollen, dass er einen Sturm stillt, dass er Unmengen von Menschen, 20.000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen ernährt. Also die waren jeweils überwältigt. Wasser in Wein verwandeln. Lauter solche Dinge hat Jesus gemacht und sie sagten, boah, wer hat ihm diese Autorität gegeben? Und was haben die Menschen von Jesus erwartet? Die haben gedacht, jetzt kommt endlich derjenige, der uns befreit. Von den Römern, die Besatzungsmacht waren, der uns eine gerechte Regierung gibt. Eigentlich dachten sie, er kommt auf dem weißen Pferd mit dem Schwert und vertreibt jetzt alle. Alle Ungerechtigkeit wird jetzt vernichtet. Und Jesus hat aber die ganze Zeit auch schon davon geredet, dass es um das Kreuz geht. Aber das wollten die anscheinend alle nicht hören. Dann kommt hier etwas Eigenartiges. Nämlich, wenn wir uns dieses Kreuz anschauen, war das Autorität? Wir lesen in der Bibel, die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Das heißt, die standen da und haben gesagt, ja, was machst du nun da am Kreuz? Und selbst die Jünger haben ja eigentlich nicht mehr geglaubt, alle sind abgehauen. Und selbst als er auferstanden war, war ja niemand da, der das geglaubt hat. Also eigentlich hätten die ja rennen müssen, um zu gucken, wo ist er denn nun, der Auferstandene? Aber keiner von denen ist losgerannt. Im Gegenteil, als sie hörten, Jesus soll auferstanden sein, waren sie alle perplex, erschrocken, erschüttert und wollten es nicht glauben. Und dann gibt es ja diese Geschichte, wo Jesus mit den Emmaus-Jüngern geht. Da heißt es, er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Also die Leute, die irgendwo an dieser Autorität Jesus gezweifelt haben. Er hat so tolle Sachen gemacht und dann war er plötzlich einfach weg. Er ist gekreuzigt worden und gestorben. Autorität. Es gibt ja noch eine Textstelle, wo man sich überlegen kann, wo war da die Autorität von Jesus? Als er nämlich im Garten Gethsemane war und betete, da heißt es, er warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und sprach aber, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jetzt kommen wir an einen ganz heißen Punkt. Was war das? Jesus ist der Angst begegnet. Wovor hatte er Angst? Dass er getrennt ist vom Vater. Die Kreuzigung war für ihn nicht das Problem. Aber dass er getrennt ist vom Vater. Und diese Angst wollte ihn überwältigen. Und er hat mit dieser Angst gekämpft und er hat die Angst überwunden. Das war seine Autorität. Er ist mit der Angst in Berührung gekommen und hat die Angst überwunden. Dann heißt es ja weiter, nachdem er auferstanden ist, dass er zu seinen Jüngern sagt, ich will euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Er sagt, alles das, was ich euch verheißen habe, auch diese Macht, die ihr bekommt, wartet, bis ihr diese Kraft habt. In der Kraft des Heiligen Geistes werdet ihr alles tun können. Ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. So, und jetzt ist die große Frage, was heißt das für unseren Alltag? Wie sieht das aus, dass wir Zeugen sind? Woran können die Leute um uns herum mitkriegen, dass wir in der Kraft Gottes leben, dass wir seine Autorität haben? Ich habe euch Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Woran erkennen wir diese Macht des Feindes? Also das, was hier ausgedrückt wird, ist, wir sind Sieger. Die Macht des Feindes. Wisst ihr, was der Name des Feindes ist? Es ist der Teufel, es ist Satan. Und es heißt in der Bibel, dass er der Vater der Lüge ist. Und auf welche Weise wirkt diese Lüge in unserem Alltag, in unserem Leben? Ich will euch ein Beispiel erzählen. Ein Ehepaar kommt zu mir und innerhalb von 3 Minuten fangen die an zu schreien und schreien sich gegenseitig an. Und der Tenor von dem Geschrei ist, du machst nie und du bist immer, du machst nie und du bist immer und du machst, gibst mir nie und du gibst mir nie. Der ganze Tenor ist eigentlich, dass jeder den anderen anschreit, dass er ihm nicht das gibt, was er braucht. Und die schreien so stark, meine Frau hat mir hinterher erzählt, sie hat schon überlegt, ob sie dazukommen soll, um mir zu helfen. Hat sie dann doch nicht gemacht. Ich habe dann einmal in die Hände geklatscht, weil ich sie stoppen wollte, damit die aufhören zu schreien. Die haben sich nicht irritieren lassen, die haben immer weiter geschrien. Dann bin ich aufgestanden und habe mich dazwischen gestellt. So lange, bis die aufgehört haben zu schreien. Dann habe ich mir von dem Mann erklären lassen, was ist denn eigentlich passiert? Warum schreit ihr so? Dann erzählte er folgende Geschichte. Wir hatten eine wunderschöne Zeit, 3 Tage zusammen. Wir haben uns richtig gut vertragen. Dann sind wir nach Hause gefahren und bevor wir in unsere Wohnung gingen, haben wir noch meine Eltern aufgesucht. Und der Vater hat uns dann noch was mitgegeben. Das mussten wir dann noch versorgen zu Hause. Und ich hatte so die Vorstellung, wenn wir nach Hause kommen, wir haben noch einen wunderschönen Abend zusammen. Und lassen diese Urlaubstage ausklingen. Und sie hatte auf der Fahrt zu ihm schon gesagt, ach, ich könnte jetzt was zum Essen vertragen. So. Nachdem der Vater ihnen noch was mitgegeben hatte, dachte der Mann, jetzt ist der Abend vorbei. Wenn wir die Sachen noch versorgen müssen, die der Vater uns mitgegeben hat, das wird kein schöner Abend. Und er hat dicht gemacht. Dicht machen hieß, er hat sich hinter seinem Computer versteckt. Die Frau musste die Sachen versorgen, die der Vater mitgegeben hat. Sie hatte ja schon im Auto gesagt, dass sie Lust hat auf Abendessen und hat erwartet, dass er das Essen vorbereitet. Hat irgendwann mitgekriegt, da ist kein Abendessen weit und breit zu sehen. Dann fing sie an, auf ihn zu schießen und ihn anzumachen. Er hat zurückgeschossen und innerhalb kürzester Zeit waren die beiden im Krieg. Hat 5 Tage gedauert, bis sie mit diesem Krieg dann zu mir gekommen sind. So, das war die Vorgeschichte. Und dann habe ich den beiden, weil ich hatte sie schon vorher mal in einem Gespräch gehabt, dann habe ich ihnen gesagt, wisst ihr, ich habe euch schon mal erzählt, dass ihr ja Habende seid. In Christus seid ihr Habende. Ihr wisst, dass das auch für euch gilt. Habende heißt, wir sind Teilhaber an der ganzen Fülle der Gottheit. Wisst ihr, was die Fülle ist? Es ist die Fülle der Kraft, die Fülle der Freude, die Fülle des Friedens, die Fülle der Liebe, die Fülle der Gnade, die Fülle der Weisheit, die Fülle des Erbarmens, die Fülle, ganze Fülle, ganz voll. Und weil Gott so voll ist, sind wir auch voll. Teilhaber an der ganzen Fülle heißt, wenn Gott gnadenvoll ist, dann sind wir auch gnadenvoll. Wenn er liebevoll ist, sind wir auch liebevoll. Wenn er kraftvoll ist, sind wir auch kraftvoll. So, das habe ich denen erzählt und habe ihnen gesagt, schaut mal, und ihr verhaltet euch, als ob ihr Nichthabende seid. Ihr redet dauernd von eurem Mangel. Ihr redet dauernd davon, dass ihr zu kurz kommt. Wenn der andere dir nicht gibt, was du denkst, was du brauchst, dann meinst du, dass du zu kurz kommst. Und so verhaltet ihr euch. Weißt du, und weil ihr Habende seid, könnt ihr Gebende sein. Dann habe ich zu dem Mann gesagt, weil ich den Eindruck hatte, er war am ehesten ansprechbar. Was kannst du denn deiner Frau geben? Nichts. Ich sage, nichts, okay. Jetzt gebe ich dir mal eine Vorlage und sage zu ihm, schau mal, an dem Abend, als ihr nach Hause gekommen seid, und das nicht so lief, wie du dir das vorgestellt hast, da hast du dicht gemacht. Richtig? Ja. So, dann habe ich ihm gesagt, weißt du, du kannst deiner Frau geben, indem du ihr sagst, es tut mir leid, dass ich dicht gemacht habe. Nö, das tut mir nicht leid. Es hat dann 10 Minuten gebraucht, bis ich ihn so weit hatte, dass er zu seiner Frau sagte, es tut mir leid, dass ich dicht gemacht habe. Die Frau sagte in dem Moment, wo er das sagte, hätte sie das doch an dem Abend gesagt, dann hätte ich eine Chance gehabt, aus meiner Kiste rauszukommen. Dann habe ich zu ihr gesagt, und was kannst du deinem Mann geben? Nichts. Dann habe ich ihr eine Vorlage gegeben, habe gesagt, du kannst deinem Mann sagen, ich brauche dich, um aus meiner Kiste rauszukommen. Nö, ich brauche ihn nicht. Hat es 1/4 Stunde gebraucht, bis sie soweit war, ihrem Mann zu sagen, ich brauche dich, um aus meiner Kiste rauszukommen. Nachdem sie das gesagt hat, sind die beiden händchenhaltend rausmarschiert. Leben in der Autorität Jesu im Alltag. Es fühlt sich manchmal überhaupt nicht so an. Es fühlte sich für ihn nicht so an, zu sagen, es tut mir leid, dass ich dicht gemacht habe, also zuzugeben, dass ich nicht meine Identität in Christus angezogen habe, nämlich als Habender, zu gucken, was kann ich für den anderen tun. Und bei ihr war es dieses Ding zuzugeben, dass sie ihn braucht. Also es fühlt sich so ganz anders an. Wenn wir an Autorität, an Macht denken, dann denken wir an Stärke, dann denken wir irgendwie an eine Siegespose oder so. Aber zuzugeben, dass ich etwas falsch gemacht habe, dem anderen das zu geben, dass ich ihn brauche, das fühlt sich nicht so toll an. Aber das ist die Autorität. Der Feind, die Lüge will sagen, du kommst zu kurz. Wenn der andere dir das nicht gibt, dann ist es schrecklich. Und wenn der andere dir das nicht gibt, dann hast du auch ein Recht, dich zu machen. Dann hast du ein Recht, dich zurückzuziehen. Dann hast du ein Recht, beleidigt zu sein. Ich saß mit einem Ehepaar zusammen, Pastoren-Ehepaar. Es stellte sich raus, dass die am Nachmittag sich gerade gestritten hatten. Und so wie ich bin, habe ich dann gefragt, wie macht ihr das, wenn ihr streitet? Und die Frau sagte, mein erster Gedanke ist, ich lasse mich scheiden. Der zweite Gedanke, ich ziehe aus. Dann frage ich sie, und, was hast du denn gemacht? Also geschieden hast du dich nicht und ausgezogen bist du auch nicht. Was ist deine dritte Variante? Ich bin beleidigt. Wie lange, frage ich, was ist dein Rekord? Sagt sie, 1 Woche. Was machst du dann? Ja, ich rede mit meinem Mann nicht. Puh, ich soll doch sehen, wie er zurechtkommt. Sag ich, okay, und was ist dein kürzester Rekord? 1 Tag. Habe ich ihr gesagt, heute kannst du deinen Rekord brechen. Es ist erst einen halben Tag her. Das wollte sie gar nicht hören. Sie war irgendwie so stolz darauf, beleidigt sein zu können. Wir haben dann einige Zeit noch drüber geredet. Und dann, als ich ein paar Jahre später mal wieder dort war, habe ich gefragt, und, wie sieht es inzwischen mit eurem Streiten aus? Sie sagt, du, ich habe eingesehen, dass es eigentlich Blödsinn ist, was ich da mache mit meinem Beleidigtsein. Es ist eigentlich eine Beraubung. Ich beraube uns über mindestens einen Tag, manchmal bis über eine Woche, ich beraube uns der Gemeinschaft, der Freude, des Friedens, der Kraft, der Liebe. Das ist nur Beraubung. Und ich habe eingesehen, dass ich das nicht mehr will. Ich dachte, toll, das ist doch cool. Also, Alltagleben in der Autorität Jesu. Worin erkennen wir die Mächte und Gewalten? Eigentlich immer daran, dass uns etwas eingeredet werden soll, dass es Minus ist, dass es schlecht ist. Unsere Tochter hat in einem Architekturbüro gearbeitet. Ich habe mit ihr telefoniert und sie erzählte, oh, es ist so blöd, mein Chef, der macht so blöde Bemerkungen. Ach, es macht überhaupt keinen Spaß, dahin zu gehen und so weiter. Dann habe ich ihr gesagt, weißt du, du kannst deinen Chef nicht verändern, aber du kannst deine Position verändern. Entscheide du dich, deinen Chef zu lieben. Und geh in die Firma mit dem Gedanken, wie kann ich ihm heute dienen? Das wollte sie überhaupt nicht hören. 3 Wochen später habe ich mit ihr telefoniert und sie klang so ganz anders. Richtig fröhlich. Ich habe gesagt, und, wie geht's? Gut. Und dann in der Arbeit auch gut. Und dein Chef, du, der hat sich verändert. Ich sage, was ist passiert? Ich habe ihn eines Tages mal angesprochen und habe gefragt, was kann ich für sie tun? Und von dem Zeitpunkt an hat er sich anders mir gegenüber verhalten. Ich dachte, wow, das sind die Momente, wo bei mir so ein Bild sich abspielt, dass im Himmel eine Party losgeht. Ich habe mal überlegt, was ist das himmlische Pendant zu einem Fußballstadion hier, wenn in einem Stadion ein Tor geschossen wird und alles fängt an zu brüllen und zu schreien, hurra. Ich dachte, so ein Moment muss es sein, wenn wir überwinden, wenn wir in einer Situation sind und die Lüge uns sagen will, du bist das Opfer, du bist ausgeliefert, die anderen können mit dir machen, was sie wollen und du überwindest und sagst, nein, ich habe die Macht zu lieben, egal wie die anderen sich verhalten. Was die anderen machen, kann ich nicht bestimmen, aber wie ich mich dazu verhalte, das kann ich entscheiden. Und in dem Moment geht im Himmel die Party los. Das ist der Torschrei, der Jubel im Himmel. Vielleicht noch ein Beispiel. Ein Mann über 50 kommt zu mir und erzählt mir von seiner Lebensgeschichte, dass seine Mutter ihn nie geliebt hat. Im Gegenteil, bis heute wirft sie ihm vor, dass er schuld ist, dass sie keine Karriere machen konnte. Und die ganze Zeit erzählt er mir in einem Jammerton, dass er ein armes Schwein ist. Er glaubt aber an Jesus. Und jemand, der an Jesus glaubt, kann nicht mehr armes Schwein sein. Warum? Weil er Teilhaber an der ganzen Fülle der Gottheit ist. Weil er geliebt ist, weil er herausgerufen ist, weil er eine neue Identität ist. In der Bibel heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hatte unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das habe ich so im Hinterkopf, wenn ich mit den Menschen rede. Und dieser Mann erzählte also, was er alles nicht hatte und alles war nur Mangel. Dann erzählte er, dass er eine Freundin hat und jetzt neulich hat die Freundin zu ihm gesagt, du bist ein Fass ohne Boden. Ich dachte innerlich, ja, ein bisschen stimmt es. Aber er hat dann weitererzählt und sagte, weißt du, und das hat mich so getroffen, was ich nicht gemacht habe. Ich habe nicht mal mit ihr geredet. Dann hat sie irgendwann gesagt, rede doch mit mir. Und ich habe nichts mehr gesagt. Und dann hat sie gesagt, wenn du nicht mit mir redest, dann gehe ich. Und dann ist sie gegangen. Er hat sie noch ein Stück weggefahren und dann ist sie ausgestiegen, hat ihre Sachen genommen und war weg. Und hat sich nochmal umgedreht und ist dann einfach gegangen. Und er ist nochmal hinterhergelaufen, um zu gucken, ob sie sich nochmal umdreht, hat es aber nicht mehr gemacht. Und dann hat er gesagt, ich werde mich nicht mehr bei ihr melden. Jetzt ist sie dran. Dann habe ich ihm das auch erzählt, habe gesagt, weißt du, du lebst in einer Lüge. Du lebst in einer Lüge, dass du abhängig bist von dem, wie der andere sich dir gegenüber verhält. Erst wenn sie sich entschuldigt, wenn sie irgendwas macht, dann bist du wieder bereit. Weißt du, was passieren wird? Du hast mir von so vielen Beziehungen erzählt, die kaputt gegangen sind, weil die Menschen irgendwas gemacht haben, was dir nicht gefallen hat. Und du warst beleidigt und hast dich zurückgezogen und die Freundschaft war kaputt. Und jetzt kann das wieder passieren. Aber du entscheidest, ob es so läuft oder nicht. Du kannst jetzt eine Entscheidung treffen und überwinden, diese Lüge überwinden, die dir sagen will, du hast ein Recht darauf, beleidigt zu sein, du hast ein Recht, dich zurückzuziehen und sie muss sich entschuldigen. Vorher geht gar nichts mehr. Du kannst den Schritt machen, auf sie zugehen, kannst dich entschuldigen, dass du dich gemacht hast. Es ist was Komisches in den Menschen, ne? Dass es uns so schwer fällt, zuzugeben, dass wir was falsch gemacht haben. Wir bleiben mit unserer Aufmerksamkeit so leicht bei dem anderen hängen, was der gemacht hat, und dann meinen wir hätten ein Recht, beleidigt zu sein, Täter zu sein. Das Schöne war bei diesem Mann, er kam das nächste Mal wieder und sagte, du, ich habe einen Schritt gemacht. Ich sage, und? Sie hat sich sofort gemeldet. Und? Wir konnten darüber reden, was passiert ist. Und? Das Letzte, was ich heute von ihr bekommen habe, bevor ich zu dir gekommen bin, sie hat mir eine Mail geschickt, da stand oben drin im Betreff, hab dich lieb. Und er war sowas von glücklich. Was hat er gemacht? Er hat überwunden. Er ist rausgetreten aus dieser Lüge, dass er ein Recht hat, beleidigt zu sein, ist auf sie zugegangen. Leben in der Autorität Jesu. Glaubst du, dass du das kannst? Soll ich dir was sagen? Ja, du kannst das. Du bist bevollmächtigt. Es geht nur darum, dass du jemanden überwindest, nämlich den, der in dir sagen will, nee, nicht mit mir. Jemand, der dir sagen will, du hast ein Recht, beleidigt zu sein, du hast ein Recht, dich zu machen. Weißt du, was passiert, wenn du dicht machst? Wenn du dicht machst, unterbrichst du deinen Kreislauf. Wenn du dicht machst, unterbrichst du den Kreislauf der Liebe, des Friedens, der Kraft, der Freude, die in dir strömt. Wenn du mal mit jemandem beim Essen gesessen bist, der dicht gemacht hat, dann merkst du, dass es schwierig wird, Gemeinschaft zu haben. Jemand, der dicht macht, an den kommst du nicht richtig ran. Jemand, der dicht macht, der lässt auch nicht zu, dass eine Freude sich Bahn bricht. Wenn du dicht machst, machst du nicht nur dem Menschen gegenüber dicht oder einer Situation gegenüber, sondern du machst Gott gegenüber auch dicht. Du hast die Wahl. Was hat Gott dir dafür gegeben? Die Möglichkeit zu überwinden. Vielleicht ein letztes Beispiel am Ende. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der telefonierte mit mir und sagte, boah, mir geht es so schlecht, es ist so ein Chaos. Ich sage, was ist denn los? Ich brülle nur noch rum, ich schreie meine Frau nur noch an. Sag ich, ja und? Ja, dann muss ich immer zu ihr hinrennen, muss mich wieder entschuldigen bei ihr, um Vergebung bitten. Ich sage, ja und, das ist doch gut. Ja, aber das wird immer schlimmer und ich schreie immer mehr. Und jedes Mal muss ich doch wieder hinrennen und um Vergebung bitten. Ich sage, na gut, dann entscheide dich doch mal, dass du, und wenn du 100 Mal am Tag schreist oder 1000 Mal, dass du hingehst und um Vergebung bittest. Was? Aber ich will doch aufhören zu schreien. Ich sage, ja, entscheide dich als erstes Mal, dass du bereit bist, 100 Mal oder sagen wir besser mal 1000 Mal am Tag hinzugehen und dich zu entschuldigen. Warum habe ich das gesagt? Weil ich glaube, wenn ich gesagt hätte 10 Mal, dann hätte er gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nach dem 10. Mal, dann hätte er die Krise wieder gehabt. Aber 1000 Mal, ich glaube, das Zählen hätte er gar nicht erst angefangen. Ein paar Tage später habe ich ihn getroffen und habe gefragt, und, wie ist es gegangen? Du, ich habe aufgehört zu schreien. Ich sage, aha. Ja, nachdem ich mich entschieden hatte, 1000 Mal um Vergebung zu bitten, wurde es in mir ruhiger. Was will uns das sagen? Wir sind uns so fixiert auf das, was wir richtig machen wollen. Und wenn wir es dann nicht schaffen, es richtig zu machen, dann kommt in uns so ein Stress. Dann denken wir, oh, ich habe wieder was falsch gemacht und wieder was falsch. Wisst ihr was? Ein Hauptmerkmal für einen Christen ist, dass er merkt, wo er überall was falsch macht. Und jedes Mal, wenn er wieder was falsch gemacht hat, geht er damit zu Gott und sagt, ich habe was falsch gemacht. Und weißt du, wie Gott reagiert? Er sagt, ich weiß. Gut, dass du kommst. Denn ich erwarte nicht von dir, dass du das alles schaffst. Aber das, was ich dir gegeben habe, ist, dass du zu mir kommen kannst, wenn du es nicht geschafft hast. Damit du merkst, wie abhängig du bist. Wenn du das gemerkt hast und wenn du das verstehst, wenn das immer mehr in dir zu einer Kraft wird, dass du abhängig bist von mir, dann wirst du nämlich viel häufiger zu mir kommen. Und du wirst merken, dass du frei bist. Ich möchte noch beten. Vater, du hast uns zur Freiheit befreit. Und darum sind nicht die Situationen des Tages maßgebend für die Kraft, die wir haben, für die Freude, die wir haben, für die Liebe, sondern die Situationen des Tages führen dazu, dass wir dich suchen, dass wir uns bei dir anlehnen, dass wir von dir empfangen, dass wir merken, dass wir geliebt sind, bedingungslos. Nicht durch die guten Taten, die wir vollbringen, sondern durch deinen Tod am Kreuz hast du es uns bewiesen, Herr. Und ich bitte, dass du uns die Augen öffnest für die verschiedenen Situationen des Tages, wo wir lernen können, Sieger zu sein und in deiner Autorität zu leben. Denn du hast gesagt, ich habe dir Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes und nichts kann dir schaden. Lehre uns, dich ernst zu nehmen, Herr. Danke, dass du das tust. Amen.